Na gut, dann wollen wir mal langsam anfangen. Also, wunderschönen Tag erstmal. Wollte vorweg sagen, mir geht's gerade ein bisschen blöd, wenn ich hier vom Stuhl rücke, dann einfach jemanden vorbeischicken mit einer Kochsalzinfusion, dann mache ich weiter. Und ihr seid ja jetzt hergekommen, um CO-Optimierung für die Massen zu lernen. Das ist so ein bisschen problematisch. Sollte man sich erstmal überlegen, warum benutzt man C eigentlich? Hat wahrscheinlich jeder seinen eigenen Grund. Also bei mir war es, weil es einfach schlicht portabler als Assembler war. Also ich kam halt ursprünglich vom Assembler-Programmieren. Und irgendwann, als ich das für die Arbeit machen musste, war halt Assembler nicht mehr portabel genug. Dann habe ich das in C gemacht. Und warte, das ist auch viel Gespräch für dich. Andere Leute finden einfach die Syntax in C++ nicht flauschig genug. Es ist performanter als Java und um ehrlich zu sein, ist es C auch portabler als Java heutzutage. Wenn ich höre, was die Java-Programmierer rumfluchen, dass sie genau ihre VM brauchen auf ihrem Betriebssystem, damit ihr kompilierter Java-Code funktioniert, mache ich mir Sorgen um Java. Ich denke, dass es tot ist. Es ist näher am Byte als Perl. Es ist mit Strings nicht ganz so schön wie C, aber es ist, wenn man mit Bytes spielen möchte, ist es schöner als Perl. Und natürlich ist Unix komplett in C geschrieben, sodass es auch so ein bisschen Coolness-Faktor hat, in C zu programmieren. Da kann man sich genauso fragen, warum sollte man eigentlich nicht C benutzen? Performanten Code in C zu schreiben, ist schwierig, wenn man es nicht kann. Klar, man muss sich irgendwie die ganzen Tricks, wie man den Compiler davon überzeugt kriegt, wirklich performanten Code zu schreiben, muss man halt das im Laufe der Zeit lernen. Das ist total gefährlich. Das ist so nah an der Hardware, dass man sich genauso leicht den Fuß schießen kann wie mit Assembler. Und C-Code sieht auch deutlich unübersichtlich aus, wenn man nicht gelernt hat, das schön zu strukturieren. Es gibt also diverse Gründe, dass man sich überlegen sollte, ob man wirklich in C programmieren möchte oder ob man für die Anwendung nicht irgendeine schönere, sichere Programmiersprache hat, bis man es gelernt hat. Wie fängt es normalerweise an, wie man programmieren möchte? Jeder, der heutzutage irgendwie in Berührung mit so einem Computer kommt, hat als allererstes so eine Maus in der Hand und fährt auf seiner GUI rum und ist so ein Clicky-Bunty-User und so. Die ersten Anwendungen, die man normalerweise schreibt, die befassen sich auch mit der GUI. Das heißt, man freut sich über das erste Applet, man freut sich, dass man Fenster aufgemacht hat, man freut sich, dass man Content da reingekriegt hat, dass es Design hübsch ist. Aber C war nicht primär dafür ausgelegt, User-Interface-Programme zu schreiben. Also mal nicht. Es ist halt ein Makro-Assembler, mit dem man schön Daten verwalten kann. Daher auch das Problem, dass es für den Anfänger nicht so geeignet ist. Ich würde halt Anfängern C nicht ans Herz legen. Ich würde sagen, benutzt Basic, benutzt vielleicht Perl, benutzt wie ist die Sprache, die du da so gern benutzt? Ruby. Okay. Python? Ah. Das empfehle ich jetzt nicht guten Gewissens. Da hat bestimmt auch jeder seine Insert your language here. Das ist, ich glaube, jede Sprache ist als Anfängersprache besser geeignet als C. Aber irgendwann wird man älter und weiser und dann freut man sich halt nicht mehr, dass alles blitzt und blinkt. Das sieht man halt in HTML genauso, wäre man am Anfang meine erste Homepage, wenn ich ihn nochmal angucke. Das ist deutlich peinlich, was sich da alles nicht gedreht hat und geblinkt hat. Man hat erstmal die User-Interface-Fähigkeiten voll ausgeschöpft, aber irgendwann wird man gesetzter und man möchte die Programmiersprache dazu benutzen, wofür sie eigentlich gemacht worden ist. Man möchte Daten verarbeiten. Macht auch Spaß. Und dann kommt auch von ganz alleine der Anspruch, wenn man wirklich mal Daten hat, so in viel, dass es dann nicht mehr so wichtig ist, dass es gut aussieht. Und dann wird das User-Interface dann auch immer unschöner mit der Zeit. Also so mal einen richtigen Engineer. Das User-Interface ist halt augenfeindlich. Aber die Performance wird dann plötzlich wichtig. Also wenn mir mein KDE-Applet 20% der Prozessorleistung wegnimmt, ja gut, das ist halt auf dem Desktop, das merkt man halt nicht so. Gut, der MP3-Encoder ist dann nicht so schnell, aber es ist alles nicht so schlimm. Aber wenn man halt wirklich große Mengen Daten hat, die verarbeitet werden wollen, dann merkt man genau an jeder kleinen nicht optimierten Stelle, da ärgert man sich halt über die Zeit, die man länger warten muss. Und jetzt ist der Moment, wo man Fleiß beweisen muss. Man muss halt irgendwie Gedanken vorher machen, nicht mehr nur schnell hacken. Und das ist die Stelle, wo ich dann euch eigentlich hier jetzt abholen möchte. Also wer noch nicht so weit ist, der kann sich das schon mal anhören, aber kann halt noch ein bisschen an seinem User-Interface rumfeilen. So, genau, ich möchte euch da abholen. Und da gibt es so irgendwie zwei Sätze, die ich nicht mehr hören möchte. Das sind diese Sätze: Rechner werden doch immer schneller und Speicher immer billiger, warum soll ich denn optimieren? Ja, da gibt es Probleme. Und zwar haben wir wahrscheinlich ab demnächst nicht mehr wirklich Lust, uns immer den schnellsten Prozessor zu besorgen. Ich sage nur TCPA. Es könnte theoretisch möglich sein, dass wir so ab in anderthalb Jahren nicht mehr rausgehen wollen in den Laden und uns da Prozessoren kaufen, weil die schneller sind und wir unsere Videos angucken wollen, weil wir da dieses widerliche Digital Rights Management Zeug haben, dass uns der Prozessor nicht mehr gehört, dass wir eigentlich mit den Ressourcen klarkommen müssen, die wir heute haben. Die Ressourcen reichen, wie ich finde, für den Großteil der Anwendungen aus, wenn man halt nicht gerade Video klicken möchte. Und Video ist halt auch genau das, was das Digital Rights Management eigentlich einschränken möchte. So, und wer sich das sparen kann, der möchte eigentlich heute anfangen zu optimieren. Der möchte nicht, dass er oder irgendjemand anders wegen seines Codes gezwungen wird, neue Prozessoren irgendwelcher neueren Generationen zu kaufen. Es ist auch so, kostet einfach. Wer hat irgendwie Bock, ständig Geld auszugeben für immer schnellere Prozessoren, bloß weil da irgend so ein blöder Programmierer da draußen nicht den Fleiß aufgebracht hat, mal seine Software zu optimieren. Also ich ärgere mich da wirklich, dass ich irgendwie ständig, bin ja sowieso verpeilt, dass mir meine Hardware immer runterfällt und ich mir dann immer neue kaufen muss, weil sie kaputt ist. Aber mir neue zu kaufen, weil irgendjemand den Fleiß nicht aufgebracht hat, seine Software zu optimieren, das ärgert mich. Und was zum Geier, wer sind wir, dass wir irgendwie der Hardware-Industrie das Wort reden und denen das erleichtern, die Hardware abzusetzen? Die sollen sich irgendwie andere Strategien ausdenken, aber nicht die Programmierer als Vorwand nehmen. Und das Letzte ist, während es halt immer diese Strategie gibt, in irgendwelchen Firmen, wo man Programmierer einstellt, zu sagen, ja gut, dann kosten halt die Arbeitsstunden von dem Programmierer kosten halt weniger, wenn ich einen schlechten Programmierer nehme, dann kaufe ich mir halt irgendwie noch zwei Rechner dazu, das macht sich dann am Ende halt, macht sich das günstiger. Das geht halt nicht, wenn man darauf angewiesen ist, dass draußen Leute auf ihren Computern die Software benutzen. Das sieht man irgendwie an den Handhelds, die jetzt rausgekommen sind, wo die Ressourcen eingeschränkt sind, wo es weniger Speicher gibt, wo es langsamere Prozessoren gibt. Obwohl, langsame Prozessoren ist ja auch nicht mehr wahr, seitdem diese x86er. X86er sind ja nicht ohne Grund in den Handhelds komplett verschwunden. Waren sie das jemals? Da sind jetzt ARM-Prozessoren. Und ARM-Prozessoren sind total performant und haben den Vorteil, mit dem x86er könnte man eigentlich den Raum heizen, so mit dem Handheld. Und dann gab es mal so auch eine beeindruckende Vorführung auf irgendeiner, als ARM noch zu Archon gehört hat, da haben sie mit der Abwärme von so einem x86er, haben sie mit einem thermoelektrischen Element, haben sie die Abwärme benutzend umgewandelt und haben damit den ARM betrieben und haben da... Und das Witzige war, sie haben darauf einen x86er-Emulator laufen lassen und haben dieselbe Hardware, dieselbe Applikation nochmal ausgeführt. Also ich mag inzwischen auch ARM nicht mehr so das Wort reden, weil es ist halt auch einfach nur ein RISC-Prozessor und das ist von Intel auch gekauft worden und auch nicht mehr die guten und die machen auch bei TCPA mit. Das ist einfach nur, ich wollte sagen, dass x86er muss einfach sterben. Das werde ich auch später noch ein, zwei Mal ausführen. Es ist einfach, das ist Schlechte in Tüten. Also für alle, die sich's leisten können, kauft euch irgendwie PowerPC-Computer oder so. Da läuft irgendwie gerade so ein Bundesbetriebssystem. Das zweite Argument dagegen, dass irgendwie Rechner doch immer schneller und Speicher billiger wird, ist macOS 10. Ich meine, ich habe mir das angeguckt. Ich habe mit einem macOS-User gesprochen und der hat mir erzählt, so richtig macOS lässt sich erst richtig flauschig benutzen, wenn man so 512 Megabyte Speicher und ich weiß jetzt nicht, wie schnell der Prozessor getaktet war, aber war auch irgendwas Hohes und was Unverschämtes. Da habe ich mir überlegt, wie lange ich gebraucht hätte, um ein halbes Gigabyte Speicher mit Assembler-Code zu füllen. Das sind Ressourcen, die irgendwie jenseits meines Vorstellungsvermögens sind. Und obwohl die so riesige Ressourcen haben, haben sie es irgendwie nicht geschafft, dieses macOS 10 schnell zu kriegen. Also es gibt Applikationen, die unter macOS 10 langsamer laufen als unter macOS 9 mit langsameren Prozessor. Und Das ist ein schönes Beispiel eigentlich dafür, dass der Code schneller scheiße wird als die Prozessoren schnell. Und der zweite Satz, da waren irgendwie zwei Sätze, die ich nie mehr hören wollte. Der zweite ist, der Compiler macht doch schon alles weg. Das ist auch so einer von wegen, ja, morgen fange ich mit der Diät an und da sind wie die Diätpillen auch günstiger und wirken wie doppelt so gut. Und da muss man den inneren Schweinehund überwinden. Das ist nämlich nicht so und das verleitet halt einen dazu, irgendwie rumzuschlampen, weil man dann alles auf den Compiler wirft. Und auch wenn ich schon diverse Bier verloren habe, weil der Compiler dann doch weggemacht hat, was ich nicht geglaubt habe, was er weggemacht hat. Compiler machen einfach schlicht nicht alles weg, weil deren Analyse von dem, was ich da gemeint habe, höchstens, habe ich syntaktisch richtig geschrieben? Habe ich nicht richtig geschrieben? Das ist ja peinlich. Das ist die Analyse dessen, was ich da geschrieben habe, höchstens auf syntaktischer Ebene und nie auf der semantischen Ebene stattfindet. Das heißt, er kann sich da Bäume bauen und kann diese Bäume nach Heuristiken zurecht optimieren und Und Turing hat diesen berühmten Satz gesagt, dass man über so einen bestimmten fetzen Code nie sagen kann, was er tut. So, das kann man halt irgendwie, das ist nicht berechenbar rauszufinden, was so ein Stück Code tut und das ist auch für einen Compiler wahr. Und so ein Compiler weiß nie, was ich mir bei irgendeiner Funktion gedacht habe. Ich kann der Funktion entsprechenden Variablen, entsprechenden Namen geben und dann sagen, ungefähre Wurzel. Ungefähre Wurzel, sodass auch meine Mitprogrammierer sehen können, ungefähr, das ist also nicht genau, aber der Compiler, der weiß das nicht. Der sieht irgendwie nicht, welche Genauigkeit in den Operationen, die ich da drin verwende, besonders in den mathematischen, welche ich da brauche, welche Pfade wie häufig ausgeführt werden, wie meine Invarianten aussehen, also ob ich da nur Zahlen im Bereich von irgendwas bis irgendwas reinkriege und den Rest mit Absicht nicht optimieren muss. Das weiß der Compiler alles nicht. Es gibt ein paar Dinge, die sie inzwischen beherrschen, also dieses mit dem welche im If-Statement, welche Zweige häufiger ausgeführt werden, kann man mit dem Profiler dem Compiler wieder füttern, dass er das ordentlich anordnen kann. Aber größtenteils ist es schwierig. Also der Compiler kann nicht, der findet nicht raus, was du gemeint hast. Und es gibt halt immer ein, zwei Gründe, warum er Zeug nicht zurecht optimieren kann, die du nicht siehst. Jo. Eine großartige Ressource über, wie man kleinen, effizienten Code schreibt, ist, hat Fefe verfasst. Hier der Link, könnt ihr euch dann irgendwann mal angucken. Ich versuche mit meinem Vortrag möglichst nicht nochmal alles zu erzählen, was da drin steht, aber ist der Fefe jetzt hier? Nicht? Gut, wollte ich ihm halt danken, weil er mir ziemlich geholfen hat, auch meinen Programmierstil zu verbessern. Er benutzt das PDF dann auch noch, um seine Dietlib-C dazu promoten, das will ich jetzt nicht, aber okay. Grundsätzlich heißt, optimiert zu programmieren, bedeutet eigentlich, dass man sich rechtzeitig Gedanken macht, so vorher, wie man seine Daten, die man verwalten möchte, die man verarbeiten möchte, wie man die vernünftig abbildet. Das heißt, diese ganzen syntaktischen Operationen, die ich euch nachher dann erzähle, sind am Ende nur Feinschliff, wenn man noch das Letzte rauskitzeln möchte. Grundsätzlich kann ich jetzt sagen, lernt programmieren. Macht das häufig mal, fangt mit kleinen Funktionen an, macht dann komplexere Programme, so dieses, diese gewitzte Abbildung der Realität, die man so bei erfahrenen Programmierern sieht, kommt halt leider erst mit der Programmierung, in seiner Programmiersprache mit der Zeit. Das heißt, da kann man Programmierkurse besuchen, dann lernt man das und vorher ist es halt müßig, irgendjemandem zu erzählen, wie er halt seine Daten abbilden soll und wahrscheinlich ist es auch ganz gut, dass jeder die harte Tour mal durchmachen muss, weil dadurch viele, viele witzige Gedanken auch bei rauskommen, auf die bisher keiner gekommen ist. Oh Mann, ich bin viel zu schnell, fällt mir auf. Genau. Aber für diejenigen, die sich schon ihre Zeit genommen haben, ihre Programmiersprache kennenzulernen, so ein paar Tricks, möchte ich jetzt dann noch diese C-Optimierung für die Massen mal ernsthaft anfangen. Erstens, auch wenn sie euch alle immer warnen, dass der Assembler bald keiner mehr braucht, mach dich mal mit deinem Computer vertraut und guck mal, was da so alles drin ist. So, es ist ein tolles Gefühl, wenn man seinen Prozessor versteht. Man kann irgendwie viel mehr nachvollziehen. Es verliert auch sofort dieses magische, dieses mystische, wenn man seinen Prozessor versteht. Also es ist halt immer da, wo die Komplexität das eigene Fassungsvermögen übersteigt, neigt man halt dazu, wie Religion in seinen Rechner rein zu interpretieren. Und wenn man seinen Prozessor versteht und weiß, mit welchen Problemen der zu kämpfen hat, und dass es einfach nur Mathematik ist, das da abläuft, dann kann man auch seinem Prozessor eher entgegenkommen. Es ist toll, wenn man C programmiert und optimieren möchte, dann ist es auch toll, wenn man Assembler-Code wenigstens lesen kann. Also so ganz grob, wenn man weiß, was ein Register ist, das möchte ich jetzt aber alles nicht erzählen, das habe ich letztes Jahr versucht und bin grandios gescheitert. Also es ist schön, wenn man ein kleines Tutorial über Assembler sich mal reinzieht, wenn man so anguckt, was der Compiler da raus tut, wenn man so ungefähr versteht. Der nächste fliegt raus. Weiß jemand, wo ich stehen geblieben bin? Ja, genau. Man soll versuchen, den Assembler-Code zu lesen und macht auch Spaß, so mal Assembler-Code nebeneinander zu halten, wenn man halt an seinem Code was verändert hat und das hat compilen lassen und dann zu schauen, was der Compiler daraus gemacht hat. Das macht auch Spaß. Und da sieht man halt viele Dinge und genau, hier unten so sieht die Zeile aus, wenn man sich mal den Assembler-Code angucken möchte. Der GCC tut einem halt den Assembler-Output raus, wenn man die Option minus groß S benutzt und da kann man dann mal reinlinsen. Das werden wir dann nachher auch gleich mal machen. Ach ja, vorher generell ist es eine gute Idee, kleinen Code zu schreiben. So klein ist immer generell schön. Klein ist natürlich weniger Platz auf Platte, im Speicher, Netz, ne, Netzwerkressourcen, hier gerade beim Kongress, ihr habt es gesehen, man mag irgendwie nicht lange warten, bis die Software downgeloadet ist, weil bis dahin vielleicht irgendwie die ACP schon wieder tot ist oder man spart sich auch damit den Bedarf, größere Platten zu kaufen, eine schnellere Netzwerkverbindung zu kaufen, mehr Speicher zu kaufen. Und man merkt es auch während des Betriebes, dass der Prozessor auch viel weniger am Swappen ist. Und kleiner Code passt auch besser an Cache. Das ist so, der Prozessor tut so, alle, die im Besitz eines Mobiltelefones sind, würde ich jetzt bitten, das Profil mal auf lautlos. Traut euch, ich gucke euch nicht böse an, wenn das jetzt noch macht. Nur wenn es noch mal bimmelt, das irritiert mich ja auch. Keiner. Na gut. Ich merke mir das. Also der Cache hat wirklich nur, nämlich der Cache, der Prozessor hat nur einmal viel zu tun, den Code zu laden, während er sich im langsamen Hauptspeicher befindet. Wenn er dann einmal in seinem Cache ist, dann ist es bei der nächsten Ausführung schneller. Aber so eine Cache-Line ist halt meistens auch nur begrenzt auf ein paar Kilobyte. Und wenn der Code größer wird als das, dann fällt halt aus dem Cache dann auch wieder Code raus. Und früher war es dann mal in gewesen, um ein paar Sprunginstruktionen zu sparen, seine Funktion auszurollen, also so Schleifen. Und dann musste man halt nicht wieder an den Schleifen anfangen springen, aber das ist inzwischen auch pfui, weil halt das einem den Cache kaputt macht. So. Und natürlich ist kleiner Code ist auch übersichtlicher. So, was auf eine Seite passt, ist irgendwie leichter zu erfassen. Ist eine. Was? Das kommt ja immer darauf an, wie du deine Funktionen benennst. Also die Anmerkung von ihm gerade war, dass das nicht unbedingt verständlicher ist, wenn er kleiner ist. Aber ich komm da gleich zu in der nächsten Folie, wenn du ganz kurz wartest. Und so komplexer, verwirrender, also so der Compiler hat halt weniger Schwierigkeiten, sich das alle zu merken, als du. Also der speichert das halt in seinem Stack, der kann irgendwie mit Klammern besser umgehen, weil das ist halt irgendwie reine Syntax und du musst es versuchen, auf einer semantischen Ebene zu erfassen und deswegen mach dir, also du musst es dem Compiler dann nicht leichter machen, mach es dir lieber leichter. Wie kommt man zu kleinem Code? Modularisieren. Man möchte kompakte, übersichtliche, kleine Funktionen machen, dem man auch sprechende Funktionsnamen gibt, möglichst sehr spezialisierte Funktionen, die man an vielen Stellen verwenden kann. Sowas gibt es halt zum Beispiel in der libc auch, so str-copy und so das Übliche. Man möchte seine API einheitlich layouten, dass die Leute, die mit einem zusammen im Projekt arbeiten, auch erleichtert haben. deine Funktion zu verwenden, irgendwie rauszukriegen, was die tut. Dokumentation mache ich selber nicht so, deswegen, also, aber es soll generell schöner sein, wenn man auch dokumentiert seinen Source Code, habe ich gehört. Und was Fefe immer wieder predigte, benutzt spezialisierte Funktionen. Und das ist halt dieses Hello World, was man so üblicherweise sieht, wenn man irgendwo in C sein erstes Hello World Programm sieht, da kriegt man schon echt gleich falsch eingeimpft, weil da steht irgendwie printf Hello World. Dann könnte ich mich jedes Mal ärgern, weil wenn man einen statischen String ausgibt, warum soll man so eine generische Funktion wie printf benutzen, die da sich jeden einzelnen Charakter anguckt, ob da so ein Prozent drin vorkommt, wenn du verdammt nochmal weißt, dass da kein Prozent drin vorkommt. Also da muss irgendwie jeden einzelnen Charakter parsen und das ist eine feiste Schleife, man kann das nicht optimieren und benutzt so spezialisierte Funktionen und schreibt auch möglichst spezialisierte Funktionen. Und das Schöne an modularisierten Code ist, dass der Compiler, wenn man es richtig macht, wenn man die, wie ich nachher noch zeigen werde, auch wirklich als static markiert, dann kann er dir selber die Funktionen wieder auch inline. Das heißt, dass er schon selber Spaghetti-Code draus macht, wenn er meint, dass es an der Stelle angebrachter ist. Aber das macht er dann intern. Und da musst du dich nicht mit rumkämpfen. Genau. Speicher. Speicher ist langsamer als zum Beispiel Register. Ich meine, Register sind ja auch nur Speicher im Prozessor. Also irgendwie der Speicher da draußen, der da so in deinem Speicher rumgammelt, der ist halt langsamer als der Cache und langsamer als die Register, die du hast. Und deswegen möchte man möglichst wenig Speicher hin und her kopieren. Deswegen möchte man üblicherweise keine ganzen Structs an seine Unterfunktionen übergeben, sondern die Structs in seinem Heap behalten und stattdessen einfach die, den Pointer auf die Struct weitergeben an die Unterfunktion. Da sollte man sich vielleicht überlegen, wenn man... sollte man sich nicht überlegen, das ist immer eine gute Idee. Man sollte keine Angst vor Pointer-Arithmetik haben. Pointer-Arithmetik ist toll, der Compiler macht für einen, kriegt für einen raus, wie groß der Datentyp ist, den du da benutzt mit dem Pointer und tut, wenn du da zum Beispiel Post-Increment benutzt, ist langweilig, okay, wenn du Post-Increment benutzt, dann verändert er den Pointer auch gleich um die Größe der Struct, die du da benutzt hast. Das ist so ungefähr wie Array-Indizes. Man sollte sich halt irgendwie mal die Pointer-Arithmetik angucken. Einfach mal ja, Fleiß. Ne? Einfach mal in so einem ruhigen Abend so angucken, wie so Speicher aufgebaut ist, was der Compiler daraus macht. Ein gemütliches Buch kann man sich so mal angucken. Das ist so ein wichtiger Punkt. An einigen Stellen, zum Beispiel in Vorschleifen, ist das so, dass wenn man dann einen Index benutzt in sein Array, dann hat der Compiler manchmal nicht die Möglichkeit rauszufinden, dass du deine Daten sequenziell benutzt. Dass du vor i gleich 0 to 256 und durch das Array durchiterieren, das kriegt er manchmal nicht mit und muss jedes Mal, wenn er am Anfang, wenn du auf dieses Array zugreifst, muss er die Array-Größe, die Größe eines Elementes aus dem Array multiplizieren mit dem Index, den du gerade hast und kommt dann auf den Pointer. Du weißt aber, dass du dein Array sequenziell adressieren möchtest und kannst gleich nach dem Laden den Post-Increment benutzen. Das ist immer dieses Plus-Plus hinter dem Pointer und zeigst damit dann schon aufs nächste Element und damit sparst du dem Compiler, das rauszufinden in so einer schweren semantischen Art, besonders wenn du diesen Schleifenzähler noch woanders benutzt. Vor allem, weil sequenziell die Daten anzusprechen, ist auch gut, weil der Datencache, wenn du irgendwo einen Byte liest, der liest halt nicht nur einen Byte, sondern liest halt gleich die nächsten 16, 32, 64 Byte mit, je nachdem wie groß der ist. Und wenn man zum Beispiel so ein Bild im Speicher liegen hat, dann ist es immer eine gute Idee, die X-Schleife als Inner Loop zu machen und die Y-Schleife als Outer Loop, weil man sich sonst seinen Cache kaputt macht und von oben nach unten halt immer die Daten weiter auseinander liegen, als noch in so eine Cache-Line reinpassen. Deswegen möchte man nacheinander alle Bytes einer Zeile in dem Bild adressieren und laden, weil man dann halt, weil die Bytes halt genau schon im Cache drin liegen und das dann viel schneller ist. Der Stack ist ein C irgendwie, das ist eine total coole Erfindung, weil so der Stack ist einfach nur, das ist einfach nur ein Zeiger. Der zeigt irgendwie dahin, wo der Stack aufhört und alles, was da drüber ist, hat man als Speicher zur Verfügung. Wenn man also kurzzeitig dynamischen Speicher braucht, dann sollte man einfach den Stack auch benutzen, statt sich mit Malloc im Heap Daten zu holen. Malloc ist, das ist so ein Programm, eine Funktion, die muss durch die Free Block Map durchgucken, auch wenn das schon ziemlich gut optimiert ist, aber das ist irgendwie viel Bloat, der da dein Heap sauber organisiert, dass du da möglichst wenig Gaps hast. Der iteriert durch die Listen, durch die Speicherlisten durch, und man möchte halt an allen Stellen Malloc vermeiden. Und so ein schönes Feature ist Allocker versus Malloc. Also Allocker erlaubt einem, dass man auch während der Funktionsausführung noch den Stackpointer nach unten verschieben kann, um dynamischen Wert. Entschuldigung? Ja, ist gerade der Einwurf, dass es nicht POSIX sei. Na gut, dann würde man da die Portabilität ein bisschen einschränken. Am Ende ist es dann halt immer gut, sich einfach mal den Assembler-Output anzugucken und zu schauen, was daraus wird. Und dann kommt man vielleicht daraus, ob der Compiler, den man gerade benutzt, dieses Feature zur Verfügung stellt. Ein cooles Feature ist, wenn man Mathematik beherrscht, wenn man so C programmieren möchte. Mathematik ist nützlich. So, der Computer macht ja halt auch nicht viel mehr als Mathematik. Und alles, was du einmal schon mal ausgerechnet hast, musst du ja am Computer danach nicht nochmal machen. Ob das jetzt du bist oder, wie ich noch später dann zeige, dein Präprozessor, dem du halt wüste Berechnungen schon hinschreiben kannst. Da kannst du die wildesten Klammerterme machen, Divisionen, was weiß ich nicht, der Präprozessor rechnet dir das aus und schreibt dir das dahin. Wenn du aber, du kannst es selber natürlich auch Code abbilden und es kommt dann immer dasselbe bei raus. Also, was du nachrechnest, was du den Prozessor dann nicht mehr nachrechnen lässt, das sparst du am Ende all deinen Anwendern auf an der Zeit. Und natürlich ist die Arithmetik, die der Prozessor benutzt, keine Dezimale, sondern die Binäre. Und das ist auch eine gute Idee, mal zu schauen, wie das Binärsystem funktioniert. Das werde ich jetzt auch nicht zeigen. Na gut, vielleicht werde ich es doch kurz zeigen. Also, der Rechner kann mit binären Zahlen echt gut rechnen und es geht total schnell. Und binäre Zahlen sind wie das ist das Zeug, was Int heißt. Und wenn er stattdessen oft Float benutzt, dann hat der Prozessor da echt Probleme, weil Float muss er halt erst denormalisieren, dann irgendwie in seine Floating-Pointer-Prozessor-Einheit geben, dann muss er damit rumrechnen, dann muss er es wieder denormalisieren, dann wieder nach Int casten. Und ich mache so ein Beispiel-Source-Code, da gibt es zwei Funktionen, habe ich irgendwie beim lieben Kollegen von mir im Code gefunden. Soweit hier. Ja, da tut einem eigentlich in den Augen weh, weil hier bleibt dem Compiler eigentlich nichts anderes übrig, weil hier links so eine Float steht, das hier alles nach Float zu casten und das auszumultiplizieren und dann wieder zurückzugeben. Wie man es richtig machen möchte, okay, das hier ist natürlich wieder ein bisschen Elite, aber eigentlich ist es nur eine Division durch 2. Das kann der Prozessor besser, so durch 2 dividieren, das kann er, weil das ist im Binärsystem ist so eine Division durch 2, es ist einfach nur ein Shift, es ist genau wie im Dezimalsystem eine Division durch 10, einfach ein Shift nach rechts ist von dem ganzen Zeug, ist eine Division durch 2, im Binären einfach nur ein Shift um 1 nach rechts. Dann kommen wir, was?
Einspruch.
Sprich mal ein.
Da hinschreiben, ich teile durch Integer 2. Die meisten Compiler sind so schlau, dass, wenn es was bringt, sie daraus ein Right-Shift um 1 machen. Vorteil, du kannst den Code noch lesen.
Das ist halt genau das, was ich vorhin gemeint hatte, dass ich schon diverse Biere verloren habe. Und zwar genau an der Stelle habe ich halt ein Bier verloren, weil der Compiler das wirklich weggemacht hat.
Aber folgendes. Watcom-C oder auch Microsoft-C, generelles Problem. Wenn man den Modulus nimmt, Modulus 16 rechnet, in der Hoffnung, der Compiler macht ein N15 da draus, macht er häufig nicht, weil das Vorzeichen noch mit drin ist. Der Microsoft-Compiler macht irgendwie 5 Instructions, um das Vorzeichen zu rekonstruieren oder sowas. Also im Zweifelsfall End benutzen oder halt sehr großen Wert drauf legen, überall Unsigned zu benutzen, wenn man kein Sign braucht, und im Zweifelsfall doch lieber die Bit-Operation benutzen. Es geht nicht anders. Wenn man ein Vorzeichen hat, kann man nicht einfach End benutzen. Das geht schief. Modulus bei...
Ich habe dir nicht widersprochen.
Nee, er.
Achso, du hast. Man, ja, ich habe da ja, ja, ich habe da ja irgendwie.
Okay. Ich habe mal noch eine Frage. Wenn ich eine vorzeichenbehaftete Zahl nach rechts schiebe, ja, dann habe ich plötzlich eine positive Zahl, wenn es vorher eine negative Zahl war.
Es gibt ja halt...
Gut, es kommt auf den Compiler auf an.
Nee. Der Compiler sieht schon, dadurch, dass du deine Integer als signed oder unsigned deklariert hast, sieht er schon, ob die Vorzeichen oder nicht vorzeichenbehaftet ist. Und macht aus einer unsigned Integer, macht dann einen logischen Shift raus. Das heißt, er lässt wirklich dann oben die Null rauswandern. Wenn es eine signed ist, dann passt er schon auf. Dann hat nämlich so ein Prozessor auch einen arithmetischen Shift, bei dem das Vorzeichen beibehalten wird. Kannst du dann mal mitschleifen lassen.
Na gut.
Okay. Ja. Weswegen ich vorhin auch meinte, dass ich zeige das erstmal noch fertig. Also das ist was aus der Funktion wrong wird. Da muss man nicht viel Assembler können, um zu sehen, dass das gegen das hier, ich kann ja nochmal so zum Vergleich, das geht hier unten noch weiter. ja, das hier ist einfach der Shift. Und ich habe auch lange überlegt, weil ich halt ja meine Bierchen verloren habe, dadurch, dass ich gesagt habe, ja, der Compiler macht also sogar, der Microsoft Compiler macht bei so einer durch zwei, macht da mir einen Shift hin. Aber das ist einfach zur Übung besser. Man möchte halt irgendwie mit diesem binären Zahlensystem umgehen. Und Shifts sind halt nicht nur in dem Fall nützlich, sondern auch noch in vielen anderen, wenn man mit Fixpoint rechnet. Ich zeige das irgendwie nachher nochmal. Und wollte dann nochmal ganz kurz... das ist halt irgendwie, ja, was da rauskommt als Ergebnis. Man sieht, dass es hier bei den negativen Zahlen so ein paar Rundungsfehler gibt. Deswegen ist es, was ich von meinte, mit dem, dass der Compiler nicht weiß, was du mit deinem Code bezwecken willst. Wenn du dann nämlich hier wirklich eine 0,5 hinschreibst, dann kommen hier auch wirklich unterschiedliche Ergebnisse raus, weil Float halt dann noch ein bisschen genauer ist und vielleicht noch rundet, was du in Int nicht hast. Also musst du selber wissen, wie genau das Ergebnis ist. Also da ist es das arithmetische Mittel so, naja, da fehlt noch der Betrag, aber das wäre so grob das arithmetische Mittel, wie genau du das brauchst. So, und mir würde das halt in dem Fall schon mit der Genauigkeit reichen. Und das hatte dem Kollegen, der diesen Code dahin geschrieben hatte, ist er denn da? Na, würde jetzt nicht sagen. Genau. Und hier nochmal, das ist halt, was du tust im dezimalen System, ist einfach eine Division durch die Basis hoch 2, ist einfach nur ein Shift, und zwar jetzt in der Basis 10, um 2 nach rechts. So, und du wirst irgendwie nicht herkommen und schriftliche Divisionen dir da mühevoll aufschreiben, weil du das einfach kannst. Und der Prozessor kann das halt irgendwie genauso gut mit dem binären Zahlensystem. So. Was ich jetzt meinte, warum x86 ganz dringend sterben muss, dass die es wirklich fertiggebracht haben in ihrer Version 4 von diesem Pentium-Dingens. Da haben die angefangen, Integer-Operationen zu bestrafen. Ganz ernsthaft. Die haben so lange an ihrem Flow-Zeugs rumgespielt, bis so ein Shift-Right, den gab es da, nein, falsch. So, wie wir gesehen haben, den Shift-Right, den gab es hier noch, aber der wird intern im Mikrocode, also hier ist es einfach, das ist ja nur eins, aber der Mikrocode tut daraus, wenn man den um 16 nach links shiftet, tut der einem wirklich 16 einzelne Shifts machen. Da bescheuert ist, weil man das eigentlich fest verdrahten könnte, aber dann hätten sie ihre Gigahertz-Dinge nicht mehr hingebracht und da irgendwie die faulen Programmierer da draußen sowieso lieber Float benutzen als Fixpoint, haben die sich gedacht, ne, würde es beim meisten Code nicht auffallen, dass wir da den Shift dann langsam machen und deswegen kauft euch Rechner mit ARM-Prozessoren drin. x86 Planting, das ist nur irgendwie, vielleicht fruchtet es ja irgendwann mal. Und so ganz grob, ich will jetzt nicht erklären, wie Fixpoint funktioniert, sondern nur mal ganz grob anreißen, das soll sich halt jeder selber rausfinden. Fixpoint ist halt einfach, man multipliziert mit irgendeiner Basis, um die Nachkommastellen nicht nach rechts rausfallen zu lassen mit den Integerzahlen. Wenn man so als Basis so 100.000 nimmt, dann ist das in dem Fall nachzuvollziehen. Man kann irgendwie alle Operationen damit machen. Das ist immer hinten die Nachkommazahl. Dieses Komma ist da halt nur virtuell, ist kein wirkliches Komma. Und man kann halt irgendwie damit multiplizieren und addieren. Und na gut, wenn man zwei Fixpoint-Zahlen miteinander multipliziert, muss man aufpassen, dass diese Basis da sich nicht potenziert und dass es einen Overflow gibt und es links rausrutscht. Aber so grob am Ende kann man dann, wenn man lauter Operationen gemacht hat, das Ergebnis wieder, da rutscht dann nämlich hier die Nachkommazahl wieder in den Scope, den man noch sieht. Und wenn man das am Ende durch diese Basis, mit der man das multipliziert hat, wieder dividiert, kommt am Ende halt der Wert raus. Und das funktioniert halt in jeder Basis. Wenn man jetzt dafür mal so irgendeine zufällige Zahl nehmen, 36, funktioniert das halt noch genauso und am Ende kommt halt auch mit denselben Operationen wieder 145 raus. Und das Schöne ist, der Compiler kann, der Prozessor macht halt irgendwie so eine Multiplikation mit 65.336 einfach mit einem Shift nach links um 16. Und das geht total schnell, weil kann man sich ja vorstellen, so Datenleitungen an so einem Register einfach ein bisschen nach links oder nach rechts schieben, das kann man mit ein paar einfachen Gattern machen. Und das geht deutlich schneller als multiplizieren, so die schriftliche Multiplikation, die ich davon gezeigt habe. Genau. Ansonsten, ja, man kann eben Compiler viel Arbeit abnehmen. Der Präprozessor kennt irgendwie so coole Statements, die heißen Defines. Das ist so ungefähr wie in der Musik, wenn man da am Anfang so einen Notenschlüssel hat und dann irgendwie so ein paar Kreuze, dann heißt das, lies mal jetzt in deinem gesamten Text auf den gesamten Notenlinien irgendwie die Note als eine andere Note. Und so ungefähr funktioniert Define auch. Man sagt irgendwie, dass man irgendwie den einen Wert durch einen anderen Wert ersetzen soll, aber das musst halt du nicht lesen, sondern das macht der Compiler für dich. So. Und da haben wir jetzt mal, was man auch sehr gerne sieht, dass Leute halt ihre Optionen für den Code als statische Konstante Integers hinschreiben und denen so einen Wert zuweisen. Hä, pfui. Und man kann es als Define hinschreiben. Kann man wieder zweimal compilen. Was dann rauskommt, ist ein Wrong. Eine indirekte Multiplikation. Haben wir gesehen, Multiplikation ist pfui, weil er weiß an der Stelle nicht, dass meine globale Variable 8 ist. Auch wenn sie const ist, vielleicht kann er das irgendwann nochmal mit dem const-Modifier machen. Der hat es nicht getan, das war so der GCC. Der muss halt die globalen Variablen erstmal adressieren. Der muss einen indirekten Multiplikation machen. Also in dem Fall ist es noch nah daran, aber normalerweise hat man ja einen globalen Variablen-Space, der woanders liegt. Und dann muss er halt eine Multiplikation machen. Während ich in dem define, wird einfach so ein Shift draus. Nö, ich habe 10 nach angefangen. Was? Hast mich durcheinander gebracht. Da wird jetzt halt ein Shift draus, weil halt der Präprozessor hat das schon gesehen und der kann aus der 8 halt, also Multiplikation mit 8 einfach einen Shift um 3 machen und alles wird viel schöner und übersichtlicher. Genau, der Präprozessor muss die ganze Arbeit, auch dieses Ausmultiplizieren von irgendwelchen Konstanten, die du irgendwo reinschiebst, muss er halt nur genau einmal machen und das muss dann nicht während der Runtime jedes Mal ausgeführt werden. Ich habe von irgendjemandem gehört, dass aus irgendeinem Grund, vielleicht kann mir den jemand erklären, aus irgendeinem Grund das depreciated ist, Defines zu benutzen, man doch lieber statische Ints benutzen soll. Also
hallo. Es ist angenehmer, wenn man im Debugger direkt die Konstante hat, weil man dann später im Source Code danach suchen kann, wenn man sie direkt beim Steppen sieht zum Beispiel. Also als
ich kann das jetzt mit dem Kompilieren nicht nachvollziehen. Ich habe das gerade mal ausprobiert, weil ich das auch sehr seltsam fand. Also bei GCC mit Optimierung an macht er genauso ein Long 8 draus. Das sieht nicht sehr viel anders aus.
Ich habe auch ein GCC-O3 benutzt und
das. Ja, ich habe OS benutzt, vielleicht. Ich mache es mal mit O3. Naja, vielleicht haben wir eine andere Version. Also ich finde es auch ein bisschen seltsam, weil das ist für den nicht sehr kompliziert für den Compiler und wenn der das dann nicht macht, dann ist es einfach dumm, würde ich sagen, oder?
Entzieht sich das mit dem Define nicht irgendwie der Syntaxprüfung? Also wenn ich da ein bisschen was Größeres mache, A plus B minus T, und schreibe da einen Scheiß, dann knallt es erst später?
Ja, der Präprozessor hat ja mit dem Compile-Vorgang eigentlich gar nichts zu tun, sondern was der Präprozessor macht, ist einfach ein Search and Replace über den Quelltext. Genau. Und überall, wo das Define, der Begriff auftaucht, wird halt das Literal 8 eingesetzt. An der Stelle.
Ja, bloß man nimmt halt dem Compiler damit die Arbeit ab. Das macht der Präprozessor für
einen. Ja, natürlich. Aber das hat mit dem Compile-Vorgang an sich eigentlich nichts zu tun, sondern es passiert alles vorher.
Ja, man soll halt vorher den Präprozessor da benutzen, wo man ihn benutzen kann. Der bietet halt Defines und Size-Offs und all diese ganzen, man möchte sich mit seinem Präprozessor auseinandersetzen und gucken, welche Features er einem schon anbietet. Und alles, was der Präprozessor schon durch reine Syntaxersetzung, das kann man irgendwie linksregulär machen, das ist irgendwie viel, viel flauschiger und schneller als, als im Compiler, das im Bäumen dann wegzuoptimieren. Das geht einfach schneller. Auch beim Compilen. Und auch die Compile-Zeit ist ja wertvoll. Okay. Was irgendwie noch ein beliebter Fehler ist, dass man seine Funktionen einfach so hinschreibt und obwohl sie eigentlich nur im jeweiligen Objektscope zu sehen sein sollten, werden die nicht static markiert. Das ist schlecht. Weil wenn man seine Funktionen wirklich statisch definiert, dann hat der Compiler die Möglichkeit, das zu inline und komplett aus dem Rest des Codes verschwinden zu lassen. Wenn die nicht static ist, nimmt er an, dass es nach draußen irgendwo noch sichtbar sein muss und compiles auf jeden Fall nochmal als eine vollständige Funktion mit dem ganzen Geraffel hin, mit dem ganzen, Funktions-Stack-Pointer-Geraffel. So, das ist, ist ein bisschen blöd, das habe ich jetzt irgendwie der besseren Übersicht umkopiert. Da muss es nochmal als Funktion stehen, der springt ja auch hin und richtig sähe es dann halt so aus, weil man es ja eigentlich außerhalb des Objekts nicht mehr braucht, das dann gleich rein zu compilen. Genau. Und am besten macht man sowas, indem man einfach Enforced Prototyping anschaltet, das kann man in seinem Compiler machen, da gibt es einen Switch für und alles, was nicht im Header-File drin steht, also was nicht exportiert werden soll, das muss auch wirklich static sein. Wenn es nicht ist, das kann man leider nicht enforcen, habe ich bisher noch keinen Switch gefunden, hat man auch viel schneller den Überblick, dass alles, was halt im C-File prototyped worden ist, also was nicht sichtbar sein soll, muss halt static sein. Weil wenn es nicht static sein soll, dann muss man halt ins Header-File schreiben, damit es die Welt sehen kann. Und so war es eigentlich auch gedacht. Noch das Letzte, so eine konstante Funktion, die einem einfach nur Zeug ausrechnet und jedes Mal egal, was da reinkommt, egal welchem Status der Computer gerade ist, immer denselben Wert zurückgibt, den soll man auch als const definieren. Wahrscheinlich kann in späteren Generationen der Compiler das selber rauskriegen, dass die Funktion nicht von äußeren Einflüssen abhängig ist, indem er auch die einzelnen Atome der Funktion sich wieder anschaut und guckt, ob die const sind und das dann hochiteriert, aber er kann zum Beispiel, wenn er die Funktion mehrfach hintereinander in so einem End im If-Statement mit irgendwelchen logischen Operationen verknüpft, dann muss er die Funktion nicht öfter aufrufen, sondern kann einfach den Wert, den er das letzte Mal für denselben Parameter zurückbekommen hat, kann er einfach nochmal mitverwenden und das tut er dann auch und dann wird die Funktion wirklich nur einmal aufgerufen. Muss man auch vorsichtig sein, dass die Funktion wirklich konstant ist und keine Seiteneffekte hat, auf die man angewiesen ist. So, und das allerletzte ist dann wirklich: Was bringt einem das schönste Optimieren, wenn man das einmal im Init-Code macht und der dann halt genau einmal aufgerufen wird und so? Benutzt Profiling. Guckt nach, wo in eurem Code die Bottlenecks versteckt sind, wo er oft vorbeikommt, welche Funktionen wirklich deine ganze Rechenzeit verbraten und verschwende halt nicht die Zeit damit, den Init-Code, der nur einmal aufgerufen wird, zu optimieren, sondern optimiere deine Inner-Loops. Ich persönlich zum Beispiel mache ja auch ab und zu so aus Spaß dann auch im Init-Code nochmal optimieren, damit es schön aussieht, so wegen des Egos und so. Und da gibt es halt zwei coole Tools, die einem beim Profiling helfen. Das ist gprof. Das ist eigentlich das Bekanntere. Das hilft immer, Funktionsgranularität zu schauen, wie oft die Funktion aufgerufen worden ist, wie viel Zeit insgesamt in der Funktion gehangen hat und wie eine coole Man-Page. Das ist gut erklärt. Und was weniger bekannt ist, aber nicht minder cool ist, ist es gcof. Weiß nicht, wie viele Leute haben schon davon gehört? Doch, vereinzelt. So, man schreibt sich halt irgendwie so sein Programm und tut die beiden Switches damit bei. Und wenn man das Programm danach aufruft, dann kann man mit gcof, dem Source-File, kann man sich so eine schöne Analyse seines Programms machen. Auf Zeilengranularität zeigt einem dieser Coverage-Profiler, wie oft man diese Zeile ausgeführt hat. Das ist total nützlich. Und das Schöne ist, diese Files, die da während der Programmexekution rausgeworfen werden, kann man dann nach dem Compiler nochmal wieder angeben, so als Hint, dass er zum Beispiel in If Clauses weiß, welche von den beiden öfter aufgerufen wird. Da hat er dann die Möglichkeit raus, also wenn du das Programm mal mit realistischen Daten startest, findet er raus, welcher Teil öfter aufgerufen wird und kann das dann so zurecht optimieren, dass vielleicht für den, der öfter aufgerufen wird, kein Sprung nötig ist, sondern dass der einfach ausgeführt wird und der nur wegspringt für den Fall, was weniger oft aufgeführt wird. Ja, zu diesem G-Kopf gibt es keine so flauschige Manpage, deswegen guckt euch dieses Programm an, das ist nützlich und hat mir auch geholfen, mein Programmcode hübscher zu machen.
Es funktioniert so, wie du es da stehen hast, nicht ganz. Es sagt could not open basic block file
dingens.bb. Hast du die Zeile daher so hingeschrieben? Du möchtest ein Programm compilen mit den beiden Switches, Profile Arcs und Test Coverage.
Okay, da war die Seite schon vorbei. Danke.
Entschuldigung, dann war das wohl zu schnell. Mein Fehler. Genau. Also könnt ihr euch jetzt mitschreiben, ansonsten gebe ich am Ende den Link zu dem Vortrag noch raus. Dann könnt ihr euch die Zeile da rauskopieren. Das ist wirklich das nützlichste Tool, was ich so zum Profilen und Optimieren in letzter Zeit mal gesehen habe. Und wie gesagt, der Output ist beeindruckend. Ja. Ja, ich glaube, das war's. Nochmal die beiden Links. Also das ist die sehr gute Beschreibung, wie man seinen Compiler überlistet von Fefe. Und hier unten wird dann gleich mein Vortrag auch hinkopiert werden. Huss? Ja.
Was ich mal fragen wollte, ja. Gibt es irgendwie so Messungen, was diese Optimierung so auf einer, weiß nicht, 500 MHz, ist das zu viel, 400 MHz CPU bringen an Zeitgewinn? Also ich habe zwar wohl gesehen, dass jetzt irgendwie vielleicht 20 Assemblerzeilen weniger notwendig sind, aber nachher im Endeffekt, wie viel Zeit es dann ausmacht?
Gibt es da
Messungen dazu?
Sie könnten, das war zum Beispiel an der Stelle hier, dieses Floating-Point-Zeugs, das ist... Nicht nur für die Leute, die sich damit nicht auskennen, war es halt irgendwie nicht mal nur der Größenunterschied, sondern was ich gesagt habe, dieses Floating-Point-Zeugs ist auch nicht wirklich schnell.
Du musst also ich meine jetzt zum Beispiel wegen diesen Defines und den Konstanten, die man benennt, was das dann ausmacht. Also der eine hat zum Beispiel Debugging angesprochen, dass wenn man den Code debuggen möchte, dass wenn ich dann halt lauter Defines drin habe, ich das dann halt im Debugger eventuell nicht mehr sehe.
Na, der Debugger zeigt dir eigentlich immer die Zeile vorm Präprozessen noch an. Also du hast ja, wenn du im GDB drin bist und einen List machst, dann ist das der nicht präprozesste Code. Und da steht halt die Variable nochmal als, also nicht die Variable, sondern nochmal der nicht ersetzte Define drin.
Und was ist so der Zeitgewinn? So 2 Sekunden?
Das habe ich dir auf der letzten Zeile gesagt. Es kommt darauf an, wo du optimierst. Wenn du in deinem Inner Loop das schaffst zu optimieren, dann hast du natürlich, schneidest du deutlich besser ab, als wenn du das im Init-Code machst. Und so, ja, da gibt es das Command Time. Das sagt dir, wie lange dein Programm braucht.
Ich habe noch eine Frage zu den, du meintest, man sollte Funktionen, die immer die gleichen Ergebnisse liefern, const deklarieren.
Naja, ich war ein bisschen missverständlich. Also nicht nur dieselben Ergebnisse liefern, sondern die auch möglichst keine Seiteneffekte haben.
Ja, richtig.
Genau.
Nur, also das kenne ich in C eigentlich nicht. Ich kann in C Parameter, also Argumente der Funktion const deklarieren und ich kenne vielleicht auch noch in C++ konstante Member-Funktionen, aber ich wüsste nicht, wie ich in C jetzt sagen soll, die Funktion ist deterministisch. Die
Funktion ist einfach static const int Funktionsname.
Wenn ich static const int sage, dann liefert die ein const int eigentlich zurück.
Ja, das heißt einfach nur dafür, da wird eine Berechnung durchgeführt, die für dieselben Parameter dieselben Ergebnisse zurückliefert, ohne Nebeneffekte zu haben. Das ist, wenn einfach nur eine, wenn das ist so Funktionsprogrammierung.
Nur das sagt doch nicht, dass die Funktion keine Nebeneffekte hat, sondern eigentlich nur, dass der Wert, der zurückgegeben wurde, nicht verändert werden kann, was beim Constant eigentlich ziemlich Banane ist. Also wenn ich...
Wieso ist es Banane? Wenn es zweimal miteinander aufgerufen wird, dann geht er beim zweiten Mal davon aus, dass dasselbe Ergebnis zurückkommt und keine Nebeneffekte aufgetreten sind. Wenn du jetzt sozusagen sagst, if Funktion von A oder Funktion von A größer als irgendwas... dann steht der zweimal der Funktionsaufruf, weil er muss nur einmal aufrufen, weil er weiß, dass beim nächsten Mal mit demselben Parametern dasselbe Ergebnis zurückkommt. Ansonsten müsste er es zweimal aufrufen, weil er nicht weiß, dass es konstant ist. Ich kann das mal ganz kurz.
Dazu möchte ich kurz noch sagen, das mit dem const ist meines Wissens eine GCC-Erweiterung und da gibt man nicht einfach nur const beim Rückgabewert an, sondern man bei der Deklaration der Funktion muss man Unterstrich, Unterstrich, Attribute, dann noch zwei Unterstriche, Klammer auf, const, dann zwei schließende Klammern angeben. Dadurch wird dem GCC mitgeteilt, dass Aufrufe der Funktion entsprechend optimiert werden können.
Okay.
Ja.
Na, ich habe ja auch die Weisheit nicht vollständig mit Löffeln gefressen und werde halt auch mal gerne korrigiert, wenn ich etwas Falsches erzähle.